Schönen guten Morgen euch alle, auch euch zu Hause an den Bildschirmen. Es ist schon angeklungen, es geht heute im ersten Korintherbrief weiter. Heute ist Kapitel 6 dran und mein Textabschnitt umfasst die Verse 1 bis 11. In den ersten 6 Kapiteln des Briefes geht Paulus auf Spaltungen, auf Probleme und auf Missstände in der Gemeinde in Korinth ein. Den ersten Korintherbrief, wie wir ihn in unserer Bibel haben, das ist ja mindestens der zweite Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Aber in unsere Bibel, in den Kanon der Heiligen Schriften, wurde dieser Brief eben als der erste Korintherbrief aufgenommen. Und in diesem Brief geht Paulus auf Fragen und auch auf Klagen in der Gemeinde ein. Letzten Sonntag war Kapitel 5 dran und da ging es um den Ausschluss eines Mannes aus der Gemeinde, der mit der Frau seines Vaters zusammengelebt hat. Paulus hat der Gemeinde vorgehalten, dass ihr das egal ist und dass sie dagegen nichts unternimmt und dass sie damit letztlich zulässt, dass der Gemeinde insgesamt geschadet wird. Für ihn sollen die Geschwister in der Gemeinde die Fähigkeit haben und auch den Willen haben, das Verhalten von Geschwistern in der Gemeinde zu beurteilen. Sie sollen einordnen können, ob deren Verhalten geistlich gesehen okay ist oder eben nicht, ob sie in Sünde leben oder auch nicht. Die Gemeinde in Korinth hat dies nicht gemacht und das hat Paulus kritisiert. Die Unfähigkeit oder auch der Unwille innerhalb der Gemeinde, nicht zu entscheiden, was recht ist und was nicht, das ist dann in Kapitel 6 auch wieder dran, allerdings bei einem anderen Thema oder Sachverhalt. In Kapitel 6 geht es dann um allgemeine Rechtssachen oder um Streitigkeiten unter Gliedern in der Gemeinde. Es geht um Streit unter Glaubensgeschwistern. Als ich mich an die Vorbereitung dieser Predigt gemacht habe, da ist mir bewusst geworden, wie es Florian letzten Sonntag gesagt hat, das wäre kein Text, den ich mir aussuchen würde für eine Predigt. Aber Predigtreihe sei Dank, dann kommt auch so ein Thema mal dran. Auch wenn ich persönlich dazu neige, dass ich Streit am liebsten aus dem Weg gehe, weil mir Streit und Meinungsverschiedenheiten doch sehr zusetzen. Lesen wir also mal den Text, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt zu diesem Thema. 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 11. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Wenn ihr nun über diese Dinge richtet, nehmt ihr dann solche, die in der Gemeinde verachtet werden, und setzt sie als Richter ein? Euch zur Schande, muss ich das sagen, ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte, sondern ein Bruder rechtet mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt, und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe und Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wie kann jemand wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Das war der erste Vers des 6. Kapitels. Paulus kritisiert hier nicht erst die vollendete Tat, dass also jemand einen anderen vor Gericht zerrt und dort den Streit mit ihm ausficht. Wie kann jemand wagen, schon die Haltung, die Absicht, so etwas zu tun, lehnt Paulus ab. Müssen wir da nicht sagen, Paulus, jetzt übertreibst du aber. Es ist doch normal, dass es zu Streit kommen kann. Und die Gerichte, die Anwälte, die Richter, die sind doch dafür da, dass im Namen des Volkes Recht gesprochen wird. Nein, Paulus übertreibt hier nicht, denn die Unterschiedlichkeit zwischen Gemeinde und Welt, die Unterschiedlichkeit zwischen Menschenweisheit und dem Wort vom Kreuz, die kann für ihn auch in dem Bereich hier nicht einfach beiseite geschoben werden. Paulus kritisiert, dass ein Gläubiger sein Recht vor einem ungläubigen Richter sucht, anstatt vor den Heiligen oder vor den Glaubensgeschwistern, den wiedergeborenen Gläubigen in der Gemeinde. Und für Paulus geht das gar nicht. Und er begründet das auch, nämlich mit der Tatsache, dass die Heiligen, die Gläubigen in gewissem Sinn selber Richter sind. Er stellt die Frage an die Korinther: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das heißt also, dass die Gläubigen nicht bei denen sein werden, die gerichtet werden, sondern die Gläubigen werden auf der Seite des Richters sein. Die Gläubigen sind mit dem Richter verbunden. Sie sind eins mit ihm. Denn die Gemeinde ist der Leib und Christus ist das Haupt. Und von der Entrückung an sind die Gläubigen nach 1. Thessalonicher 4,17 alle Zeit bei dem Herrn, also bei Jesus Christus. Und sie haben damit dann auch Anteil an allem, was Jesus tut. Die Gläubigen haben nach der Entrückung dann Anteil an der Friedensherrschaft von Jesus und sie haben auch Anteil am Weltgericht. Und deshalb stellt Paulus dann auch diese rhetorische Frage: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Diese Berufung der Gläubigen, diese Stellung, diese Würdigung, die macht die Hoffnung und die Erwartung der Gläubigen an die Zukunft aus. Und letztlich sagt Paulus dann auch den Gläubigen in Korinth: Leute, lebt doch das im Alltag, was eure Berufung ist und was eure Zukunft ist. Die Gemeinde in Thessaloniki hat Paulus im 1. Thessalonicher Brief daran erinnert, dass sie ihr Leben würdig vor Gott führen sollen. Vor Gott, der sie berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Und dieser Aufruf, würdig vor Gott zu leben, der schließt natürlich auch den Alltag mit ein. Und er schließt auch den Umgang mit den Gläubigen, mit den Brüdern und Schwestern im Glauben mit ein und eben auch Meinungsverschiedenheiten, Probleme, Streitigkeiten. Und da wäre es unwürdig, für solche Dinge dann ungläubige Richter zu bemühen. würdig für Gott zu leben auf der einen Seite und unwürdig mit Rechtssachen in der Gemeinde umzugehen, das geht für Paulus überhaupt nicht zusammen. Interessant ist hier, dass Paulus in diesem Briefabschnitt viele Fragen aufwirft, um die Korinther zum Nachdenken zu bringen und letztlich dann auch zum Umdenken zu bringen, zur Buße zu bringen. Ich habe gezählt, in der Luther-Übersetzung enthält dieser Text, diese 11 Verse, 9 Fragen und 9 Aussagesätze. Und die Fragen sind für Paulus ein Mittel, um bei den Korinthern etwas zu bewegen. Und daneben, neben den vielen Fragen, verwendet Paulus auch noch Gegensätze, um die Korinther zum Nachdenken zu bringen. Wenn die Welt von ihnen gerichtet werden soll, können sie dann nicht kleine Probleme innerhalb der Gemeinde selber lösen? Im Vers 3 verstärkt Paulus diesen Gegensatz nochmal mit der Frage, ob sie eigentlich nicht wissen, dass sie Engel richten werden. Ich habe mich gefragt, wissen wir das, dass wir einmal Engel richten werden? Gut, jetzt haben wir es gehört. Aber es ergibt sich eigentlich aus dieser Tatsache, dass nach Hebräer 1, Vers 14 die Engel dienstbare Geister für diejenigen sind, die das Heil erben sollen, also die Gläubigen. Und damit sind wir auch mit eingeschlossen, neben den Korinthern damals. Und damit werden wir Gläubige, wir Nachfolger von Jesus Christus, in unserer Stellung groß gemacht. Und eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Gläubigen nach der Entrückung mit Jesus vereint sind und damit auch Anteil am Wirken von Jesus haben. Das wirkt hier auch mit herein. Und dass Jesus den Engeln übergeordnet ist, das steht außer Frage. Aber Engel richten, ist das denn überhaupt nötig? Über die gefallenen Engel ja schon, das ist einleuchtend. Aber die Engel, die für die Gläubigen im Einsatz sind und im Auftrag Gottes da sind, müssen die gerichtet werden? Ich habe mich dann letztlich doch mit dieser Aussage schwer getan, weil eben Paulus nicht differenziert zwischen den Engeln, sondern diese Aussage ja ziemlich pauschal trifft. Mir hilft dabei die erweiterte Bedeutung des Wortes richten, wie es zum Beispiel im Alten Testament im Buch Richter vorkommt. Die Richter damals, die waren ja nicht Richter in dem Sinn, wie wir das heute verstehen, dass sie eben bei Gericht Urteile sprechen, sondern die Richter damals, die waren Regierungschefs, die waren zivile und militärische Führer des Volkes. Sie haben damals das Volk regiert. Und da die Gläubigen nach ihrer Entrückung mit Jesus vereint sein werden, werden die Gläubigen eben auch an der Herrschaft, an der Regierung von Jesus teilhaben. Und das schließt ja damit ein, dass wir dann den Engeln übergeordnet sein werden. Und in diesem Sinne, Teilhabe an der Regierung von Jesus, in diesem Sinne werden dann die Gläubigen auch die Engel richten. Wenn aber die Stellung von uns Gläubigen so hoch ist, dann tritt eigentlich in der Gemeinde in Korinth ein ganz krasser Unterschied zutage, den Paulus aufzeigt. Nämlich, dass die Korinther eben nicht schaffen, alltägliche Probleme und Fragen, die zu Streit untereinander führen, in geordnete Bahnen zu lenken. Sie schaffen es nicht, einander zu helfen, einander zu befrieden und einander zu versöhnen. Und dabei sollte gerade das von unserer Stellung her als Gläubige möglich sein und auch gewollt sein. Wir sollen eben nicht wagen, mit Streitigkeiten nach draußen zu den Ungläubigen zu gehen, so wie es die Korinther gemacht haben. Und die Korinther haben es nicht nur gewagt, sie haben es tatsächlich gemacht. Und das ist ja dann irgendwie auch eine gewisse Form von Richten, wenn man sich dabei externer Hilfe bedient. Nur, nach der Meinung von Paulus ist es die falsche Form. Die Korinther scheinen die Augen zugemacht und den Aspekt ausgeblendet zu haben, auf den sie Paulus jetzt stößt. Er sagt, ihr nehmt solche, die in der Gemeinde verachtet werden, und setzt sie als Richter ein. Das drückt für mich aus, dass sich die Gemeindeleute dort in Korinth ihren ungläubigen Mitmenschen gegenüber überlegen gefühlt haben, dass sie auf ihre ungläubigen Mitmenschen herabgesehen haben, dass sie stolz waren, zur Gemeinde zu gehören. Und wenn Paulus hier von verachteten Richtern spricht, dann drückt das ja eine große Überheblichkeit seitens der Gläubigen aus. Nur solche Menschen, die man sonst verachtet, die braucht man jetzt auf einmal, um Streitigkeiten zu lösen. Was für ein Gegensatz. Wo bleibt da die Weisheit, auf die die Korinther sonst so stolz waren? Ist ihre Weisheit so wenig praxistauglich, dass sie alltägliche Probleme damit nicht lösen können? Paulus kann es irgendwie nicht fassen, dass es nicht wenigstens eine Person in der Gemeinde gibt, die die Streitigkeiten unter den Brüdern lösen könnte. Aber sollen wir als Menschen überhaupt andere richten? In Matthäus 7, Vers 1 heißt es doch, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und in Johannes 7, 24 sagt Jesus dann, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern richtet gerecht. Also dürfen wir doch richten. Es scheint mir hier ein richtiges und ein falsches Richten zu geben. Wir richten falsch, wenn wir mit unserem Richten den anderen niedermachen. Wir richten falsch, wenn wir uns besser vorkommen als der andere und wenn wir vorschnell richten. Wir richten falsch, wenn uns Kritiksucht antreibt oder wenn wir bei anderen Fehler suchen. Wir richten falsch, wenn wir den einen bevorzugen und wenn wir bei ihm großzügig sind und wenn wir andere benachteiligen und dort kleinkariert sind. Und wir richten recht, wenn unser Urteil dem anderen zurecht hilft. Wir richten recht, wenn wir dabei unparteiisch sind. Wir richten recht, wenn wir demütig an die Sache herangehen und wenn Liebe und Hilfsbereitschaft unser Antrieb dazu sind. Wir richten recht, wenn wir fürsorglich miteinander umgehen, wenn wir ermutigend miteinander umgehen. Solch eine rechte Art des Richtens war in Korinth wohl nicht möglich. Deshalb stellt Paulus die Frage, ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Gibt es denn gar keine Chance, eure Streitigkeiten gemeindeintern zu lösen? Diese rhetorische Frage muss wohl mit einem Nein beantwortet werden. Und deshalb lautet in Vers 6 die Zusammenfassung des Problems: Ein Bruder rechtet mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Punkt. Irgendwie schon deprimierend. Und damit drückt Paulus das Problem in der Gemeinde in Korinth ganz klar aus. die Gemeindeglieder in Korinth, die bedenken gar nicht, wie ihre Streitigkeiten auf Ungläubige wirken müssen, wie sie damit die Botschaft von der Versöhnung mit Gott, wie sie damit die Botschaft von der Errettung und vom neuen Leben beschädigen. In den Augen von Paulus ist das Verhalten der Leute in der Gemeinde von Korinth eine geistliche Niederlage für sie und ein Sieg des Feindes. Die Korinther sehen nur sich. Und sie streiten miteinander und tragen diesen Streit vor ungläubigen Richtern aus. Das ist das Problem. Und das ist wirklich ein Problem. Und das ist auch das, was dann nach außen sichtbar wird. Die Ursache dafür, die liegt tiefer. Und auf die kommt Paulus dann ab Vers 7 zu sprechen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander Rechtsstreitigkeiten habt. Das große Problem ist, dass die Korinther keine gegenseitige Liebe haben. Ihr Umgang miteinander wird nicht von Liebe bestimmt. Ihr Lebensstil ist nicht vom Wort vom Kreuz geprägt. Für Paulus aber hat die Wiedergeburt durch Gottes Wort und Gottes Geist eine entsprechende Lebenshaltung oder Lebensgestaltung zur Folge, die auch erlittenes Unrecht akzeptieren kann. Nur entspricht das eben nicht unserem normalen, menschlichen, egoistischen Wesen, sondern dass man Unrecht akzeptiert, annimmt, aushält, das entspricht dem Wesen Gottes. Die Liebe Gottes hat sich am Kreuz gezeigt, als Jesus für uns starb und unsere Erlösung bewirkt hat. Und damit auch die Versöhnung mit Gott. Und die Liebe Gottes will uns dahin bringen, dass wir unser egoistisches Wesen aufgeben und dass wir uns von Gottes Liebe prägen lassen und füllen lassen und so selber dazu fähig werden, dass wir andere lieben. Dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern handfeste Tat, das kommt in der Aussage von Jesus in der Bergpredigt zum Ausdruck. Dort sagt er, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die linke an. Wenn jemand mit dir um deine Jacke streitet, dann gib ihm den Mantel noch dazu. Wie leicht würde euch das fallen? Sträubt sich da nicht etwas in uns, wenn wir dran denken, dass wir uns einfach etwas wegnehmen lassen sollen, dass wir uns einfach Unrecht geschehen lassen sollen? Ich meine, dass wir da Gottes Hilfe brauchen, weil das eben nicht unserer menschlichen Natur entspricht, dass man sich etwas wegnehmen lässt, dass man sich Unrecht geschehen lässt. Da heißt es dann immer wieder, besinnen und umdenken und nicht unserer menschlichen Natur Raum geben. Paulus ist es ganz wichtig, dass wir nicht dahin kommen, dass wir durch unser Verhalten oder auch unser Verteidigen anderen Unrecht tun. Dass wir einander mal Unrecht tun, das kann schon passieren. Denn da, wo Menschen zusammenleben, da kommen Verletzungen vor. Da enttäuscht man einander. Das kann durch Unachtsamkeit passieren oder durch Missverständnisse, aber zum Teil eben auch dadurch, dass man zuerst auf sich selber achtet und dass dann erst der andere kommt. Da können wir aneinander schuldig werden und da müssen wir uns auch beieinander entschuldigen. Da müssen wir um Vergebung bitten, da müssen wir bereinigen vor Gott und vor Menschen. Dass wir aber einander Unrecht tun, das darf nicht zum System werden, das darf nicht zur Normalität werden oder zu unserem Wesen. Und das scheint bei den Korinthern die Ursache ihres Problems mit ihren Streitigkeiten gewesen zu sein. Da haben Glieder der Gemeinde ihre Glaubensgeschwister übervorteilt. Wir würden heute sagen, über den Tisch gezogen. Und da steckt Absicht dahinter. Kalkül. Man hat den eigenen Vorteil vor Augen und geht dann mit dem anderen entsprechend kaltblütig um. Da entsteht die Tendenz von Unrecht zur Ungerechtigkeit, zur wesensmäßigen Bosheit. Und davor warnt Paulus entschieden. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten nicht das Reich Gottes ererben werden? Und diese Frage geht an Leute aus der Gemeinde, nicht an Menschen aus der Welt, nicht an Ungläubige. Und mit dieser Frage will Paulus die Korinther aufrütteln, dass sie auf ihr Verhalten achten, dass sie umkehren und dass sie nicht in das Wesen der Unbekehrten zurückfallen, nicht in das Wesen der Ungerechten zurückfallen. Und Paulus hält ihnen konkrete Beispiele von Verhaltensweisen vor, die zur Ungerechtigkeit gehören. Da ist sexuelles Fehlverhalten dabei, wie es schon in Kapitel 5 thematisiert wurde und wie es auch in der zweiten Hälfte des 6. Kapitels noch einmal drankommt. Sexuelles Fehlverhalten, das sich in Unzucht, in Ehebruch und in gleichgeschlechtlichen sexuellen Beziehungen äußert. Zur Ungerechtigkeit gehören auch Götzendienst, Götzendiener, Habgierige und Räuber. Die fallen in die Kategorie von Menschen, die sich nicht mit dem begnügen, was sie haben und was sie haben dürfen und die sich deshalb über menschliche und über göttliche Gebote hinwegsetzen. Trunkenbolde und Lästerer werden hier erwähnt. Das sind Menschen, die sich nicht im Griff haben und die dadurch ihren Mitmenschen Schaden zufügen, sich selber übrigens auch, und die damit auch gegenseitige gute Beziehungen verunmöglichen oder sie mindestens belasten. Ich denke, für uns ist die Frage, wo sich solche Dinge wieder in unser Leben einschleichen wollen. Wo stehen wir in der Gefahr, dass wir in alte Verhaltensmuster zurückfallen? Diese verschiedenen Spielarten von Fehlverhalten, von Ungerechtigkeit waren der Gemeinde in Korinth nicht fremd. Paulus sagt, solche sind einige von euch gewesen. Aber egal, wie tief jemand im Sumpf der Sünde gesteckt ist, es gibt einen Ausweg, es gibt Befreiung. Sonst könnte ja niemand ins Reich Gottes kommen. So aber hat Gott den Ausweg geschaffen, an den wir in der kommenden Passionszeit wieder eindrücklich erinnert werden. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Gott hat uns aus dem Sumpf der Sünde und der Ungerechtigkeit herausgeholt. Und dabei ist es egal, wie tief jemand darin gesteckt ist. Und dies ist im Namen unseres Herrn Jesus Christus geschehen. Das schließt die ganze Person von Jesus ein, sein Werk, sein Leben hier auf der Erde und auch seinen Tod am Kreuz für uns. Und damit ist Paulus letztlich wieder unausgesprochen beim Wort vom Kreuz, bei der Mitte des Evangeliums und auch beim Fundament der Gemeinde angekommen. Und weil es so viel gekostet hat, uns von unserer Ungerechtigkeit zu befreien, deshalb soll unser Leben, unsere Beziehung zu Gott und auch unser Umgang miteinander von der gleichen Liebe geprägt sein, die unsere Erlösung ermöglicht hat. Gott sei Dank, Wir müssen das nicht aus dem Ärmel schütteln. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Unsere Sache ist es aber, diesem Geist Gottes und der Liebe Gottes in uns Raum zu geben. Unsere Sache ist es, nach Philipper 2, Vers 3, den anderen höher zu achten als uns selber. Wenn wir das tun, dann brauchen wir nicht zu befürchten, dass wir wieder in die Ungerechtigkeit abgleiten. Dann brauchen wir nicht zu befürchten, dass es in der Gemeinde zu Streitigkeiten kommt und dass wir Glaubensgeschwister gerichtlich belangen müssten. Nehmen wir das mit aus diesem Abschnitt des ersten Korintherbriefs, dass wir auf unser Leben, auf unser Verhalten und auf unseren Umgang miteinander achten und dass wir in Liebe und in Demut miteinander umgehen und so die Einheit in der Gemeinde bewahren und damit nach außen ein Bild abgeben, das Gott Ehre macht. Amen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt noch eine Gebetszeit, eine Gebetsgemeinschaft miteinander halten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich werde den Anfang machen und beteiligt euch dann bitte laut und verständlich. Samuel wird nachher den Abschluss machen. Vater im Himmel, wir stehen jetzt vor dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus und wir wollen vor allem und zuallererst dir danken, dass du uns aus der Ungerechtigkeit, aus dem Sumpf der Sünde herausgezogen hast, dass du uns befreit hast, uns erlöst hast. Dafür bist du, Herr Jesus, am Kreuz gestorben. Dafür hast du dein Blut fließen lassen und hast alle Schmerzen, alle Not auf dich genommen und bist zum Sündenbock der Welt geworden. Und von deiner Liebe her dürfen wir leben. Von deiner Liebe her dürfen wir mit Gott versöhnt sein und auch untereinander. Aber wir wissen auch, dass der Teufel, der Widersacher, nicht ruht und dass er Zwietracht, Missgunst und Streit hervorrufen will. Und da beten wir darum, dass du uns hilfst, dass wir zum einen Acht haben können aufeinander, dass wir auch zum anderen aber auch in deiner und aus deiner Liebe leben können und so den anderen hochachten können und dass wir so auch eine versöhnungsbereite Haltung an den Tag legen können. Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, deine Kraft und deinen Segen und darum bitten wir. Amen.